Freude ist auch so ein bisschen was wie eine Fata Morgana, die vor uns aufgebaut wird, die immer externalisiert wird und konditioniert wird. Also nach dem Motto, wenn du das und das hast, dann wirst du dich freuen. Und ich glaube, das ist der Fehler im Denken.
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich eine Interviewgästin, mit der ich aufgewachsen bin, aber ich habe sie erst vor 2 Jahren zum ersten Mal getroffen. Und ja, trotzdem bin ich mit ihr aufgewachsen und ich glaube, ganz viele von euch auch. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Milka Love Fernandes.
Hi. Und jetzt hast du das auch noch so, ach, du bist immer, du hast das auch noch so mindful gesagt. Und jetzt komme ich und bubbel da rein, so bubbly brudu. Sehr geil. Aber ja, damit müssen wir heute leben. Ich kann nicht damit anders.
Genau deswegen bist du hier, dafür lieben wir dich. Ja, ich glaube, ich habe echt nicht übertrieben, dass eine ganze Generation mit dir aufgewachsen ist. Ne? Die ganze Viva-Generation, Musik, Fernsehen kam und du warst das Gesicht davon. Und jetzt habe ich mal direkt eine Frage, weil du auch gerade gesagt hast, ah, ich bin so bubbly und so habe ich dich auch in Erinnerung, ne? Wenn ich Viva geguckt habe und du warst da, war gute Laune. Hattest du innerlich gute Laune? Hat dir das Spaß gemacht? War das so, wie ich das wahrgenommen habe, oder war das was ganz anderes? Weil du warst ja eigentlich auch, wie alt warst du?
Ich war noch ganz jung. Ich habe ja angefangen, da war ich noch 17, 18, 19. Also das war noch sehr, sehr jung. Und ja, aber ich kann sagen, das, was ich dort gemacht habe, hat mir entsprochen. Also ich kann nicht sagen, ich finde es auch immer so, ich finde das schwierig zu beschreiben, weil das natürlich von außen schwer nachzuvollziehen ist. Ne? Also wenn ich erzähle, oh, ich hatte so eine wiederkehrende Depression und die so, naja, du siehst aber nicht aus wie Depression. Ich so, ja, das verstehe ich. Ne? Aber die wenigsten tun das. Wenn man sich anschaut, Robin Williams, litt an einer Depression zum Beispiel, den würde man jetzt nie mit schlecht gelaunt und zu Tode betrübt irgendwie in Verbindung bringen. Aber ich glaube, das ist auch diese tiefe Traurigkeit, die mich dort angetrieben hat. Wobei ich sagen muss, dass diese tiefe Traurigkeit in der Zeit, als ich bei Viva war, nicht prävalent gewesen ist. Da war mehr so eine Suche nach, was ist denn eigentlich der Sinn von dem, was ich hier tue? Warum mache ich das? Und da habe ich sehr lange gebraucht. Aber, und das ist das, was du, glaube ich, dann mitbekommen hast, also sehr lange ist gar nicht mal so der, aber da habe ich schon ein Jahr oder zwei gebraucht. Aber irgendwann habe ich gedacht so, boah, weißt du was, deine eigene Jugend, die war echt like not nice. So, ne? Also da hast du richtig dolle gelitten, das ist doof. Ich möchte, also wenn es auch nur eine Person gibt, so, die ich mit einem Satz, einer Aktion, einem, weiß ich nicht, einem Witz, was auch immer, ermutigen kann, erreichen kann, dann mache ich das hier. Deswegen bist du hier. Und ich glaube, das ist das, was so, also was mir auch heute noch gespiegelt ist irgendwie und was auch noch nachwirkt. Das war gar nicht mal so ich in Person, aber sondern mehr so mein Entschluss für alle, die zugeschaut haben.
Und du hast es gerade auch beschrieben und genau darauf wollte ich hinaus, ne? Wenn es uns nicht gut geht, dann sieht man das einem nicht an. Du kannst jemandem nicht ansehen, ob der gerade mit sich kämpft oder nicht. Und du warst ein Mensch, der ja ganz viel Freude nach draußen gebracht hat und trotzdem mit sich gekämpft hat. Und du hast aber gerade auch was gesagt, diese Freude nach außen bringen war ein bewusster Entschluss. Was ist Freude für dich? Und welche Rolle spielt Freude heute in deinem Leben?
Freude ist so viel. Ich würde anfangen mit Freude ist eine Sehnsucht. Ne? Also wir alle möchten Freude in unserem Leben. Wir alle wünschen uns Freude in unserem Leben. Und alleine diesen Wunsch zu haben, bedeutet, dass da schon ganz viel Freude ist. Das ist etwas zutiefst Menschliches, etwas, was uns auszeichnet. Aber was definitiv meiner Meinung nach, ja, Übung klingt immer so blöd, aber eigentlich ist es das. Wir brauchen Übung. Wir wissen gar nicht wie. Freude ist auch so ein bisschen was wie eine Fata Morgana, die vor uns aufgebaut wird, die immer externalisiert wird, ne? Also und konditioniert wird. Also nach dem Motto, wenn du das und das hast, dann wirst du dich freuen. Und ich glaube, das ist der Fehler im Denken, der uns das Bein stellt, dass wir dort nicht hinkommen, in diese Haltung, für die ich Freude heute halte, so, ne? Also, dass es wirklich diesen Entschluss braucht, Freude auch im eigenen Leben zu etablieren. Und dass man daraus erst, ne, Freude nach draußen tragen wollte. Bei mir war es eine Übersprungshandlung. Ich habe gedacht, okay, wenn ich das nicht empfinde, dann bitte andere Leute. Das kann es auch nicht sein, weil dann wirst du leer irgendwann. Aber den Entschluss zu haben, Freude für mich und für andere im Leben zu etablieren, das ist etwas, das ist ein ganz, ganz großer Motor für ein glückliches Leben, glaube ich.
Und warum glaubst du, schieben wir Freude so oft auf? Ne? Wir meinen ja erst, hey, Freude, das muss ich mir erstmal leisten können. Das muss ich mir erstmal gönnen können. Dafür muss ich erstmal was gemacht haben. So, da ist morgen für Zeit. Das ist so ein bisschen wie das Stückchen Zucker, was man sich dann irgendwann mal gönnt, obwohl man es eigentlich die ganze Zeit essen könnte. Warum schieben wir Freude auf, obwohl das ja ein riesen Wachstumsmotor für alles ist in unserem Leben? Also jede Situation kann ja schöner werden, wenn ich Freude dabei habe. Aber wir meinen, ist gerade nicht die Zeit dafür.
Mhm. Oh, da gibt es so viele Gründe für. Einer davon ist sicherlich Angst, ne? Dass wir das Gefühl haben, okay, wenn wir uns freuen, dann verlieren wir diese Freude ja auch wieder. Also man freut sich nur kurz und dann ist sie weg. Was ist dann? Oder die Angst davor, sie gar nicht erst empfinden zu können. Eben weil wir sie so konditioniert haben. So nach dem Motto, wenn ich das und das habe, dann so und so. Und weil wir in diesem binären Denken fast so verhakt sind auch, ne? Also es gibt nur schwarz oder weiß, aber nie grau oder bunt oder Regenbogen, ja. Und das ist so, alles sein kann. Also es gibt, im Buddhismus gibt es einen Satz, der mich immer sehr geprägt hat. Freuen Sie sich, worüber Sie sich freuen können und leiden Sie, worunter Sie leiden müssen. Aber, und dann geht es weiter und dann wird es halt buddhistisch. Chanten Sie unter allen Umständen Nam-myoho-renge-kyo. Und ich glaube, das würde ich so übersetzen, wenn man es ganz kurz machen würde, als bleiben Sie einfach in diesem Leben so, wie es sich gerade für Sie darstellt, verhaftet, so, und entschließen Sie sich immer weiter, ne, darauf hinzuarbeiten, dass alles einen Platz bekommen kann. Und das Witzige, die Erfahrung, die ich gemacht habe, in dem Moment, wo ich allem einen Platz gegeben habe, hat sich es auch nach Freude angefühlt. Also egal, was es war. Ich bin durchaus auch manchmal traurig, aber ich weiß, dass Traurigkeit nicht die Abwesenheit von Freude sein muss. Ich bin durchaus auch manchmal in der Hölle, ja, in der Stresshölle, in der Müdigkeitshölle, in einem Zustand, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich entkommen kann, dass ich handlungsfähig bin. Aber ich weiß, dass ich diese Handlungsfähigkeit wieder für mich etablieren kann. Und das ist etwas, was ich finde, was so eine menschliche Stärke geworden ist für mich, die sich durchzieht und die wirklich so wie so eine Gewalt wird, ne? Wie so eine Urgewalt, mit der ich mich durchs Leben rolle. So. Drum. Tada! Hier bin ich!
Yeah. Ich lieb's. Liebe ich. Ja, und Emotionen alles annehmen. Ich glaube, ja, die Wertung, also natürlich ist manches unangenehm, aber dieses sich davor sperren macht es halt noch größer, ja, und macht die Angst vor der Angst riesig, ja. Und dann nimmt das so viel Platz ein und dabei ist es einfach eine Emotion und genauso wie die Freude, die kann da sein und die ist auch in nächster Sekunde wieder weg und die Angst kann da sein und ist nächste Sekunde wieder weg, wenn wir nicht in ihr verhaften. Aber ich glaube, es liegt auch, ne, bestimmt auch daran, dass wir Menschen eben, ja, wie du gesagt hast, Angst haben. Wir wollen halt kontrollieren. Wir merken, das Leben können wir nicht kontrollieren. Dann versuchen wir uns zu kontrollieren. Funktioniert aber auch nicht.
Genau. Und eine Sache, das ist total, weil wir sind ja das Leben. Das ist ja auch total. Also, Also wir in dem Moment, wo wir den ersten Atemzug tun, sind wir am Leben, das Leben, und dann sollten wir das auch voll leben. So, ne? Also was bringt mir das, wenn ich sterbe und denke, ja, jetzt habe ich aber nur die Hälfte aller Gefühle gehabt. Jetzt muss ich. Was soll denn das? Nein, ich glaube, niemand, der stirbt, beschwert sich darüber, ein volles Leben gehabt zu haben. So. Und eine Sache fällt mir aber auch noch ein, irgendwie in Bezug auf Freude, und das ist so eine soziale Komponente. Manchmal schämen wir uns ja, wenn wir uns freuen. Weißt du? Also, das ist ja so, wie kann ich heute sagen, dass es mir gut geht, ja? Wenn es auf der Welt so schrecklich ist, ne? Wenn Kinder im Sudan so leiden müssen, dann kann ich mich ja nicht freuen. Das ist ja, wer bin ich denn? Was? Und das, finde ich, ist eine andere Komponente, die ich selbst auch total schwer finde. Zu der ich aber sagen könnte, kann, oder zu der ich mir dann auch gesagt habe, was bringt es denn, dem Kind ist so da, wenn du deine Freude nicht auskostest? Na, also, damit ist dem ja jetzt nicht geholfen, wenn du einfach mitleidest. Wenn du allerdings deine Freude voll lebst und diese Freude als Energie nutzt, um zu irgendetwas in deiner Umgebung zum Beispiel zu verbessern, dann ist diesem Kind natürlich langfristig viel mehr geholfen. Also, das ist etwas, ich glaube, dass, das ist eine Komponente der Freude, bei der wir oft so ausschalten, gerade als Frau, glaube ich, ne? Also, dass man die Freude so verschiebt oder als etwas, was man sich erst gönnt, wie du es vorher genannt hast. Eigentlich doof.
Ja, total doof. Und auch diese Schuldgefühle, glaube ich, ist auch komischerweise auch so ein Frauending. Und für mich ist das immer so der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Wenn ich mitleide, ist niemandem damit geholfen, weil ich mich einfach so in das Leid mit reinstürze, obwohl es gar nicht meins ist. So. Mhm. Wenn ich mitleide, ist auch so, ach Mensch, ey, du Arme. Und ich bringe mich auch so ein bisschen in so eine erhöhte Position. Ja, das ist ja auch, ach komm, ey, die arme Milka, so, die hat sich heute nicht gefreut, ach die Arme, weißt du, so.
Ja, ja,
wenn
ja.
Ich aber mit Gefühle sag, ey, das fühlt sich bestimmt nicht einfach an, da wo sie gerade ist. Es ist was ganz, ganz anderes. So, und dann kann ich, das werte ich den Zustand nicht ab, aber ich erhöhe mich nicht und ich begebe mich da nicht rein und ich mache es nicht zu meinem eigenen. Und ich glaube, das ist auch genau, was du gerade gesagt hast, weil dann werde ich auch handlungsunfähig und dann sind wir alle handlungsunfähig und dann ist niemandem geholfen.
Mhm. Ja.
Aber ich kenne das und ich habe das auch heute noch oft, dass ich öfter, ich meine, hallo, wir leben in einer Welt, machst das Handy auf, Weltpolitik ist auf dem Handy, wie da nicht auch mal denken, ey, scheiße, mir geht's so gut, habe ich das überhaupt verdient?
Ja.
Ne? Darf ich das überhaupt? Ich glaube, der Gedanke auch da, den nicht wegzudrücken, sondern zu sagen, hey, der ist jetzt da, aber dann in einen gewissen Umgang damit zu gehen.
Ja. Wie gesagt, es ist nicht, nicht einfach und das wird jeder und jede auch individuell wahrscheinlich erst handhaben können oder einmal erleben müssen überhaupt, ne, um das handhaben. Aber ich glaube, sich darüber bewusst zu werden, das ist schon ein erster guter Schritt. Ne? Also zu sagen, warte mal, ich finde das jetzt hier gerade toll. Ich sitze auf einem Karussell. Es macht mir gerade super viel Spaß. Warum freue ich mich nicht einfach? Ja, ist vielleicht gleich wieder weg. Aber hey, und wenn man sich das auch anschaut, ne, also irgendwann habe ich dann angefangen, weil ich interessiere mich ja dann für solche Scheiße, mich mit dem, das war dann so mein Rabbit Hole, mich mit der Chemie der Freude auseinanderzusetzen, so, ne? Wir können uns gar nicht, stell dir vor, wir würden uns die ganze Zeit freuen. Das Dopamin hört nicht auf zu feuern. Da muss irgendetwas anderes darunter leiden. Das heißt, so ein übermäßiger Freudezustand, ne? Also die ganze Zeit juhu, himmelhoch jauchzend zu sein, würde auch rein in der Gehirnchemie bedeuten, dass irgendwann das zu Tode betrübt kommen muss, weil so viel Dopamin haben wir gar nicht zur Verfügung. Das heißt, sich damit abzufinden, dass es so ist, ist allein schon und auch alles entsprechend auskosten, ist jetzt ein doofes Wort, aber und nutzen zu können, ne? Also für sich arbeiten zu lassen, das ist eigentlich das, was ich mit dieser Freude meine. Das heißt, für mich gehört zu Freude auch eine große Portion Weisheit, um quasi das Leben so zu betrachten, dass es einem nicht mehr im Weg steht, sondern dass man damit arbeitet.
Wie machst du das in deinem Alltag? Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, hey, ja, das will ich auch. Hast du für uns so Impulse, wie wir das integrieren können in unseren Alltag? Wie kann ich mir bewusst Freude in mein Leben holen? Ohne, und ich sage jetzt nicht, hey, dafür musst du jetzt auf die Malediven fliegen, ne? So, sondern in meinem Alltag, im Hier und Jetzt.
Ja, ja. Also zunächst einmal, ich habe das für mich ritualisiert. So, ne? Also ich, und damit meine ich, und das ist dann auch der erste Schritt, die bewusste Entscheidung zu machen, Freude für sich in sein Leben zu holen. Das ist schon schwer genug. Weil genauso wie du vorher gesagt hast, wir Freude ganz gerne immer hinten anstellen, hinter alles, was sonst noch so getan werden muss. Aber wenn wir morgens aufstehen und zunächst einmal die Sache machen, von der wir wissen, ja, das ist safe Spaß für mich. I mean, dann würde unser Tag schon ganz anders aussehen. Ja, wenn wir also morgens aufstehen und erst einmal Musik anmachen zum Beispiel und anfangen zu tanzen, uns zu schütteln oder wenn wir eher die Person sind, die morgens gerne Yoga macht, weil sie weiß ganz genau, hey, danach fühle ich mich besser mit meinem Körper, dann ist das schon ein Ritual der Freude. Und das ist vielleicht, also das ist die erste Sache, die ich einbauen würde. Das zweite ist, Platz für Freude zu machen. Und damit meine ich, falsch. Ich mache jetzt erstmal, das zweite ist, sich bewusst zu machen, dass Freude eine körperliche Sache ist. Ne? Das können wir im Kopf nicht verstehen. Das muss unser Körper begreifen, dass wir uns freuen. Unser Körper freut sich, nicht unser Kopf. Also zuerst unser Kopf. Und das geht dann sofort in unseren Körper. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns freuen, weil unser Fußballteam gerade gewonnen hat, dann reißen wir die Arme nach oben, dann fangen wir an zu lachen, dann lassen wir einen Schrei raus oder sonst irgendwas. Wenn wir also die Sorte Mensch sind, die ganze Zeit so körperlich restriktiv unterwegs ist, also so nach dem Motto, oh, ich halte jetzt irgendwie meine Gefühle so in mir drin und ich mache jetzt irgendwie immer das Gesicht und das kann nicht raus, dann sollten wir das erstmal angehen und gucken, wie kann ich meinen Körper besser erfahren. Und jetzt das Dritte ist, Platz für Freude zu machen. Also Freude, wenn wir die ganze Zeit Sachen machen, die uns echt keinen Spaß machen, ne? Also so, wir sind in der Arbeit, wir sind Dings und wir sind einfach, wir haben nicht mehr diese bewussten Momente, von denen du auch ganz oft sprichst, ne? Dann werden wir auch keine bewussten Momente für bewusste Freude haben. I mean, I'm sorry. Wird nicht passieren. Wenn wir die ganze Zeit in einem Job verhaftet sind, von dem wir wissen irgendwie, ja, er hält uns bei Wasser, er gibt, ne? Er bezahlt unsere Rechnung und so weiter und so fort. Aber so lange und so viel darin arbeiten und keine Grenzen mehr kennen, was das angeht, dann wird sich Freude einfach eben nicht einstellen, wenn wir uns die ganze Zeit in eine Sache reinlehnen, die uns keinen Bock bringt, die uns stresst, die uns auslaugt, die dann im Endeffekt natürlich aber auch schlecht für uns selbst und unsere Gesundheit sein wird im letzten Moment. Ne? Also der Burnout ist im Prinzip vorprogrammiert. Da ein Stopp zu setzen und seine eigenen Grenzen ganz klar, und das wäre das Vierte, seine eigene Grenze ganz klar für sich zu definieren, zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und warum mache ich das nicht? Also, was ist es eigentlich, was ich will? Und was bewirkt das, dass ich da immer wieder rübergehe? Ne? Sich alleine diese Gedanken einmal zu machen und dann im nächsten Schritt natürlich auch darüber naja, danach zu handeln, soweit es irgendwie geht, oder wenigstens kurze Momente zu machen, kurze Momente einzubauen, in denen man eine Pause macht, in denen man das aufbricht, irgendwie, damit Freude wieder sein darf, da würde ich ansetzen. Und das sind natürlich alles keine einfachen Sachen. Da braucht es ganz viel Selbstreflexion für. Da braucht es mal Mindfulness für. Da braucht es aber auch natürlich Strukturen, die einem das ermöglichen. Wir leben gerade leider in einer echt toxischen Zeit. Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass die Menschen nicht nur das Gefühl haben, weniger Zeit zu haben, sondern wir haben effektiv weniger Zeit zur freien Verfügung. Das ist nicht gesund. Und deswegen geht es uns im Endeffekt mental auch so schlecht. Es ist nicht das Problem, dass wir mehr arbeiten müssen, unproduktiv sind oder sonst irgendetwas, sondern wir brauchen mehr Zeit, um unseren Mind baumeln zu lassen. Einfach mal, weißes Rauschen, nischt. Und das ist ganz geil. Und das darf auch so sein, weil in dieser Zeit passiert für uns so viel. Die geben wir uns aber nicht mehr. Und die können wir uns nicht geben. Und deswegen sage ich auch immer, ey, Freude und dieser Entschluss zur Freude ist eigentlich ein revolutionärer Akt. Und wenn genug Menschen von uns diesen Entschluss machen, dann wird sich auch in unserer ganzen Struktur maßgeblich etwas verändern, weil dann ganz viel Energie frei wird.
Word. Ja, da habe ich, ich habe mir gerade vorgestellt, während du gesprochen hast, habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn wir uns alle aktiv dazu entscheiden würden. Was dann passiert.
Ja. Ja.
Auch im Miteinander. Und wie viel Druck mache ich mir dann? Und ich musste gerade an Menschen denken, die sich so unter Druck setzen für die Arbeit, für, weiß ich nicht, Beziehungen, alles immer schaffen, die nachts Nervenzusammenbrüche haben, Panikattacken, so halt. Mhm. Ne?
Ja, und ich sag nicht, dass es einfach ist. Mhm. Ne? Also, weil es manchmal ist es ein kompletter, ich hasse dieses Wort, aber irgendwie Mindset-Shift. Und zwar wirklich Shift. Also ich entwurzle das aus einem Fundament, was für mich sehr lange funktioniert hat. Und packe es auf ein Fundament, von dem ich und die wenigsten in dieser Gesellschaft, die wenigsten um mich herum, auch nur eine Ahnung haben, wie das funktionieren soll, sondern es ist einfach nur ein Traum.
Ja. Und es ist für unser System halt was ganz Neues, ne? Du hast ja auch unser Nervensystem angesprochen, was total auf Angst gepreppt ist, also so geprimed ist, um zu überleben. Mhm. Und was ja bei uns, glaube ich, in dieser Zeit sehr, sehr häufig passiert ist, wir haben ja diesen Sympathikus, ich nenne es immer den inneren Bodyguard, ja, der gucken soll, dass wir sicher sind, der aber jetzt bei allem möglichen Alarm schlägt, weil wir einfach so im Dauermodus sind und unser Nervensystem, unser Hormonhaushalt flutet die ganze Zeit Cortisol, Adrenalin, was eigentlich ja dafür da ist, so als Notfallapotheke, ne, wenn es dann mal sein muss, weil ist es ja auch gut. Aber das leben wir konstant, was das eben auch mit unserem Körper macht, mit unserem Immunsystem, mit unserem Geist. Und dass wir eigentlich die ganze Zeit unser ganzes System auf Angst geprimed haben und auf schaffen, ne? Und da sind wir wieder bei, ich muss erst alles schaffen, um dann mich irgendwann mal freuen zu dürfen.
Voll. Und das ist, also mir fällt an der Stelle echt so ein Ritual ein, was ich, also das mache ich regelmäßig, mache ich vor allen Dingen zwischen Meetings. Also wenn ich weiß, ich habe so einen Tag, wo ich viel auf den Schirm gucke, weil ich irgendwelche E-Meets habe oder in Meetings drin sitze oder auch viele Menschen anschaue, also wo es ganz viel so Input ist für meinen Kopf, dann nehme ich mir die Zeit dazwischen, die ich von einem Meeting zum anderen gehe oder sowas, die nehme ich mir und schaue bewusst nicht auf mein Telefon, sondern in den Himmel. Oder wenn ich irgendwo hingehe, habe ich mir das echt angewöhnt, dass ich gerne auch mal nach oben gucke. Das sind total interessante. Also die Giebel von manchen Häusern sind wahnsinnig spannend. Hast du noch nie gesehen? Ich schwöre dir, da wirst du dann durch die Stadt gehen und denken, oh mein Gott, ist das ja voll schön hier und so, ne? Oder Kirchtürme oder sonst irgendetwas. Der Himmel oder auch einfach nur den Horizont, seinen Blick schweifen lassen. Schon das entstresst merklich, ne? Also das nimmt ganz viel Druck raus. Dadurch, dass wir wirklich immer auf unseren Schirm gucken und dann in einen anderen Schirm und dann in irgendein Gesicht und dann lassen wir uns anschreien. Wir werden einfach immer gestresst haben. Ein bisschen Druck genau da rauszunehmen, selbst und bewusst, das sind schon so die kleinen Momente, die sind einfach Gold wert. Und die kann jeder schaffen. Es ist nicht so wichtig, was gerade auf Instagram und Co. passiert ist.
Und wenn ich das schaffen will und da sage, hey, ich brauche da ein bisschen Support für, dann habe ich euch etwas hier, was ich euch empfehlen kann. Nämlich genau darüber hast du ein Buch geschrieben, Milka. Agent of Joy. Was eigentlich auch so, das heißt eigentlich, was ein Hammertitel ist, wollte ich dir mal sagen.
Danke.
I love it. All das, worüber wir hier gesprochen haben und natürlich noch viel, viel mehr, nimm uns mal mit in dein Buch.
Du, ich finde den Untertitel fast noch geiler, wie du dich selbst feierst, wenn es niemand anderes tut.
Das fand ich übrigens, kleine Anekdote hier im Podcast. Vor ein paar Wochen hat Milka einen Post auf Instagram gemacht und dann hat sie 30 Menschen gedankt. Das waren die 30, die ihr Buch schon vorbestellt haben. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe halt niemandem von meinem Buch erzählt. Ich meine, wer soll das auch kaufen und vorbestellen? Ich habe es halt nirgendwo erwähnt. Und der Untertitel ist, glaub an dich selbst, wenn sonst keiner tut.
Genau. Und ich musste so lachen, weil ich so die Ironie. Oh mein Gott. Und es sollte wirklich, naja, also was mir wirklich, wirklich schwer gefallen ist, weil ich habe in diesem Buch, ich habe mir wirklich die Seele rausgeschrieben, du glaubst es nicht. Das war so, also auch wenn es die ganze Zeit um Freude ging, es war so schwer, weil ich natürlich auch immer wieder vor mir selbst und also diesen Kampf, den habe ich noch einmal gemacht. Freude vor sich selbst rechtfertigen. Und dann musst du dir vorstellen, ich bin das nicht gewohnt, ich habe so ein bisschen so dieses People-Pleasing-Appeasing gehen, so, ne? Also nach dem Motto, wenn du jetzt sagst, du hast eine ganz andere Meinung als ich, dann würde ich sagen, ja, weil ich total sehe, ja, mein Gott, also es gibt halt Leute, die haben ganz andere Meinungen als du. Und deswegen bin ich es aber auch selbst nicht gewohnt, und vielleicht ist das auch ein Frauenthema, so für etwas einzustehen. Und dann habe ich das runtergeschrieben. Und manchmal, ich habe diese Woche das Hörbuch eingesprochen. Und manche Sachen habe ich, wirklich, da habe ich gedacht, you wrote that? Like, when did you write that? Ich bin, also irgendwie habe ich eine außerkörperliche Erfahrung gemacht oder sowas, als ich das geschrieben habe. Aber das war so groß, auch für mich, und vor mir selbst, um das zu rechtfertigen, dass ich das getan habe, dass ich wirklich lange Schwierigkeiten gehabt habe, irgendjemand davon zu erzählen, dass das jetzt ist, ne? Dass das jetzt da steht. Und in dem Buch geht es vor allen Dingen, also ich habe, weil Freude einfach so ein großes Thema ist, muss ich es irgendwo einkesseln. Ich so, woran machst du es fest, ne? Was sind denn eigentlich die Zeiten, wo man Freude ganz besonders braucht? Und für mich sind, also mir sind eingefallen, das sind immer wieder diese Zeiten des Wandels, wo sich alles verändert, wo man irgendwie wankt und auf unsicherem Boden steht und nicht weiß, naja, das früher, das ist halt nicht mehr mich in der neuen Version, kann ich mir aber auch noch nicht vorstellen, was mache ich dann? Was habe ich, um mich auszurichten, um mich da reinzulehnen? Und für mich gab es da keine bildgebendere oder handfestere ja, Parallele als Frauen in der Menopause und Perimenopause. So, ne? Und ich so, ja, okay, mittendrin kannst du eigentlich voll von erzählen. Hab das dann auch gemacht und mach das sehr autobiografisch. Ist auch total persönlich, das Zeug. Also deswegen, Leute, danach könnt ihr mich echt verletzen, wenn ihr das gelesen habt. Like, you got me, bitch. Kann ich auch nichts mehr sagen, bin selber schuld. So. Und hab das dann wirklich daran festgemacht. Hab aber auch selbst gesehen, wie viel Sinn das eigentlich macht. Und ich war, nachdem ich das Buch geschrieben habe, war ich auch einfach selbst so bestückt, weil ich für mich natürlich auch noch einmal all diese Tools gerade hatte. Vorher waren die so unbewusst. Ich habe das einfach mitgemacht, habe das irgendwann mal in meinen Therapien gelernt, habe das irgendwann mal in meiner Ausbildung gelernt, mache gerade eine Ausbildung zur Sexualpädagogin zum Beispiel, habe das auch auf meinen Reisen immer gelernt. Ne? Wenn ich habe das mitgenommen, habe gedacht, okay, das funktioniert, das pack mal rein. Und diese Übungen, Tools, ich nenne sie Rituale, weil ich glaube, dass es Sachen sind, die man etablieren müsste. Die sind da alle drin und deswegen, this is my gift, my drop.
Ich lieb's, ich hab's ja schon gelesen, Agent of Joy. Danke für dieses Buch und auch, ja, für die Freude, kann man schon so sagen. Und ich glaube, gerade dieser Aspekt von sich das zu erlauben ist, was, weil ohne das geht's gar nicht. Ich muss ja erstmal die Entscheidung treffen. Und zu sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung für mich selber. Und um da wieder den Kreis zu schließen, die du damals als 17-Jährige für andere getroffen hast, für dich selbst nicht getroffen konntest, die jetzt für dich selbst zu treffen und dass wir die für uns selbst treffen dürfen. Ja.
Genau. Auch wenn das keiner so geil findet. So.
Ja.
Ja, weil ja. Auch ja. Daran, das ist wirklich nur ein ganz kurzer Gedanke, wer profitiert denn davon, wenn du keine Freude empfindest? Und was macht das mit der Beziehung zu dieser Person?
Neuer Podcast.
Neuer Podcast, ja, ja, ja. Weil wer die Welt erwartet, nämlich den Menschen, der sich keine Freude erlaubt, weil die kennt den Menschen. Und wenn du nämlich der Mensch bist, der sich keine Freude erlaubt hat, weißt du das angepasste Gegengewicht. Nämlich, du hast dir keine erlaubt, du hast mehr gemacht, damit andere weniger machen müssen, damit andere sich mehr freuen können und so weiter und so fort. Du hast weniger Raum eingenommen, damit andere mehr Raum einnehmen können. Und da zeigt sich ziemlich schnell, welche Systeme, ob das jetzt Beziehung ist, Arbeitsplatz, Family, wer ist bereit mitzugehen und wer nicht und wer, ja. Wer verändert sich mit dir und wer freut sich auch für dich? Dann machen wir den nächsten Podcast drüber, Milka.
Auf jeden Fall. War ja. Voll schön mit dir.
Ich danke dir für deine Zeit. Das Buch verlinke ich natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir haben alles gesagt.
Oder? Jetzt feiern wir. Jetzt wird gefeiert, knallhart.
Jetzt wird gefeiert und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wünschen wir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.